ARD. Februar 1992. Orlando, Florida. Jeden Moment geht es los. Das NBA All-Star Game. Und schon jetzt ist allen klar, der Sport ist heute zweitrangig. Dieser Abend gehört der Nummer 32 in Lila und Gold. Dem Mann, der den Basketball revolutioniert hat. Der die NBA fast im Alleingang vor dem Untergang bewahrt hat. Mit einem Spielstil so spektakulär und zauberhaft schön, dass sie ihn schon an der Highschool Magic tauften. Ekstase. 15.000 Zuschauer schreien, jubeln, klatschen in die Hände. Freuen sich auf 48 Minuten Magic, 48 Minuten Showtime. Sie werden nicht enttäuscht. Magic strotzt vor Energie, zeigt spektakuläre Pässe, wilde Würfe, tänzelnde Dribblings, sein ganzes Repertoire. Wenige Sekunden vor Schluss nimmt er einen schwierigen Dreier aus der Drehung über die ausgestreckten Arme eines Gegenspielers hinweg. Sein letzter Wurf des Abends. Drin. Es sind Magics Punkte 23, 24 und 25. Die meisten von allen Spielern auf dem Platz. Während die letzten Spielsekunden verstreichen, sammeln sich die NBA-Stars bereits um den Mann des Abends, umarmen ihn, geben High-Fives. Magic genießt es. Er badet in der Anerkennung seiner Kollegen und der Zuschauer, die ihm genauso erlegen sind wie früher. Seinem Zauber, seiner Show und natürlich seinem Million-Dollar-Smile. Diesem breiten, alles überstrahlenden Grinsen, das es so schwer macht, ihn nicht zu mögen. Dass sich hinter diesem Lächeln ein schwerkranker Mann verbirgt, einer, der, so denken viele, bald sterben wird, ist schwer zu glauben. Vor allem an diesem Abend. Schluss, aus, Ende. Das Spiel ist vorbei. Doch Magics neue Mission hat gerade erst begonnen. Es ist eine Mission, die tausenden Menschen das Leben retten wird. Doch für viele kommt sie zu spät. Willkommen bei Changemakers. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten von Athletinnen und Athleten, die etwas bewegt haben, weit über den Sport hinaus. Wir erzählen, wie sie Kriege beendet, Krankheiten bekämpft und Ungerechtigkeit verhindert haben. Und was sie dafür riskierten. Das ist Folge 5. Magic Johnson und der Kampf gegen HIV.
You taking your medicine? You all right? You've been working out? Because that's what I need. You know, just you to be you.
Ihr müsst mir helfen, dass ich die richtigen Dinge tue, dass ich meine Medikamente nehme und Sport mache. Das ist das, was ich brauche. Dass ihr bleibt, wie ihr seid.
You don't have to feel sorry for me, because if I die tomorrow, I've had the greatest life that anybody can ever.
Ihr müsst kein Mitleid mit mir haben. Denn wenn ich morgen sterben sollte, habe ich das großartigste Leben gehabt, das sich je einer vorstellen kann.
In Lansing, Michigan nennen sie ihn Junebug, kleiner Maikäfer. Am 14. August 1959 wird Irvin Johnson Jr. in der tristen Kleinstadt geboren, ein Kind der Arbeiterschicht. Sein Vater arbeitet am Fließband bei General Motors. Dazu hat er Nebenjobs als Tankwart und Müllmann. Von ihm hat Johnson den Fleiß geerbt. Das Lächeln wiederum und die Fähigkeit, es auch in schwierigen Momenten zu tragen, hat er von der Mutter. Christine arbeitet in der Cafeteria einer Schule und kümmert sich um die 7 Kinder. Es ist kein unbeschwertes Leben, das die Johnsons führen. Aber auch kein schlechtes. Zumindest zu Hause, in dem kleinen gelben Holzhaus in der 814 Middle Street. Ein Septembermorgen 1974. Irvin ist wütend. Mit verschränkten Armen und bösem Blick starrt er aus dem Fenster. Er ist unterwegs nach South Lansing, unterwegs in dem Bus, in dem er nie sitzen wollte. Ginge es nach ihm, würde er jetzt zur Schule laufen. Es sind ja nur 5 Blocks bis zur Sexton High, der traditionsreichen schwarzen Highschool mit einem der besten Basketballteams der Region, den Big Reds. Seit er denken kann, träumt Johnson davon, für das Team zu spielen. Doch er darf nicht. Er sitzt in einem gelben, stotternden Schulbus Richtung Everett High School. Er hasst den Weg. Weg von allem, was er kennt, hinein in eine Welt, die ihm fremd ist und in der er nicht willkommen ist. Die Everett High School ist eine weiße Schule. Oder besser, sie war es. Bis vor wenigen Jahren galt in den USA noch das Prinzip der Segregation. Weiße und schwarze, beziehungsweise nicht weiße Menschen, lebten strikt getrennt. So stellte die weiße Mehrheit sicher, dass sie auch nach dem Ende der Sklaverei ihre dominante Position behält. In Bussen saßen sie vorne. Schwarze mussten hinten im schlechter belüfteten Teil Platz nehmen. In Zügen hatten Weiße eigene, wesentlich komfortablere Waggons. Sie hatten die besseren Schulen und Universitäten, die besseren Krankenhäuser, die besseren Restaurants, selbst die besseren Toiletten. Sogar auf Wasserspendern prangte der Schriftzug Whites Only, nur für Weiße.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Jahrzehntelang hatten schwarze Bürgerrechtler wie Martin Luther King und Malcolm X gegen die Segregation gekämpft. 1964 schaffte Präsident Lyndon B. Johnson sie dann ab, zumindest formell.
We believe that all men are created equal.
De facto bestand die Trennung von schwarzen und weißen Lebensbereichen weiterhin. Deshalb wurden in den 60er und 70er Jahren viele sogenannte Desegregationsmaßnahmen ergriffen. Eine davon war das Desegregation Busing. Es legte fest, dass Kinder aus schwarzen Bezirken in Bussen abgeholt würden, um in weißen Vierteln zur Schule zu gehen. Und umgekehrt. Desegregation Busing. Das war ein wichtiger Schritt Richtung Gleichberechtigung. Ein riesiger Erfolg für die Bürgerrechtsbewegung. Aber nicht unbedingt für die Kinder, die diese Busse betreten mussten. Irvin ist eines von 100 schwarzen Kids in Lansing, die vom Desegregation Busing betroffen sind. Er ist gerade 15 geworden und er hat Angst. Er kennt die Horrorgeschichten aus dem Vorjahr von seinen eigenen Geschwistern, Larry und Pearl. Weiße, darunter Kinder, hatten am Wegesrand gelauert, sie bespuckt und beleidigt. Einige hatten sogar mit Steinen geworfen. Ganz so schlimm verläuft es für Irvin nicht. Nicht heute, an seinem ersten Schultag, und auch nicht danach. Doch trotzdem merkt er schnell, dass ein paar Busfahrten 300 Jahre Sklaverei und Unterdrückung nicht ungeschehen machen. Zwei Tage später. Irvin schnürt sich die Schuhe. Es sind die ausgetretenen Latschen seines Bruders Larry. Jeden Moment beginnt sein erstes Training mit den Vikings. Er ist aufgeregt und er freut sich. Klar, die Vikings sind nicht die Big Reds, nicht einmal ansatzweise. Aber damit muss er jetzt leben. Hauptsache Basketball. Irvin hat bereits einen Ruf. Er ist der einzige schwarze Kandidat für die Startaufstellung. Er will zeigen, was er kann. Doch daraus wird nichts. Als das Team zu spielen beginnt, wird Johnson ignoriert. Immer wieder steht er im Angriff frei, in guten Positionen und geht leer aus. Erst denkt er, seine Mitspieler sehen ihn nicht. Doch als er wieder einmal frei steht und ihm Danny Parks genau in die Augen schaut, bevor er selbst wirft, versteht er, was abgeht.
Deshalb wollte ich nicht an diese verdammte Schule,
schreit er. Parks Antwort:
Ach ja? Ihr seid echt alle gleich. Hör zu, Überflieger. Hier werfen wir.
Von Weißen nicht respektiert zu werden, ist Irvin gewohnt. Trotzdem schmerzt es jedes Mal neu. Es macht ihn so wütend. Und was rät ihm sein Trainer George, ein toller Coach und Lehrer, aber eben auch ein Kind seiner Zeit? Er müsse toleranter mit den Kids sein. Er, Irvin, der von Lehrern ignoriert und von Mitschülern beleidigt wird, der noch immer von manchen Restaurants und Läden abgewiesen wird. Er müsse toleranter sein. Das ist das Amerika, in dem Johnson aufwächst. Er schuldet diesem Land nichts. Kein ansteckendes Lächeln, keinen unterhaltsamen Sport, keine Ticketverkäufe und TV-Einnahmen. Erst recht keine gesellschaftlichen Debatten, die auf seinem Rücken ausgetragen werden. Und doch wird Johnson, ein Arbeiterkid aus dem mittleren Westen, den USA all das bescheren, indem er zu Magic wird. Einem revolutionär guten Basketballer mit einer schillernden Persönlichkeit. Junebug liebt das Spiel. Er lebt es. Und er interpretiert es wie niemand vor ihm. Johnson ist groß wie ein Forward oder Center, aber so schnell und wendig wie ein kleinerer Guard. Er spielt leichtfüßig wie ein Kind, elegant wie ein Tänzer, trickreich wie ein Zauberer und trotzdem zielstrebig und effektiv. Johnson ist unglaublich vielseitig, kann herausragend punkten, vorbereiten, dribbeln, verteidigen, Bälle klauen und noch dazu entertainen. Für seine Art zu spielen gibt es keine Position und auch kein Vorbild. Johnson ist ein Visionär. Aber einen Visionär kann man nicht Junebug nennen. Es ist früher Nachmittag. Die Sporthalle der Everett High School füllt sich langsam. Fred Stapley Jr. sitzt auf der Tribüne und kramt seinen Notizblock heraus. Er ist Sportreporter beim Lansing State Journal und er hat einen Tipp bekommen. Er solle sich mal diesen schwarzen Jungen von den Vikings ansehen. Irvin Johnson Jr. Schon letzte Woche hatte er das getan und war nicht sonderlich beeindruckt gewesen. 12 Punkte und 10 Rebounds hatte Johnson bei seinem Highschool-Debüt hingelegt. Nicht schlecht für einen 15-Jährigen, aber auch kein Knaller. Heute ist die Jackson Parkside High School zu Gast. Eine der stärksten Schulen der Region. Das Team ist haushoher Favorit. Doch Everett zerstört den Gegner. Oder besser, Johnson zerstört ihn. Er springt höher, läuft schneller, entscheidet besser als alle anderen. Immer wieder sorgt er für Uhs und Ahs im Publikum, wenn er den Ball zwischen den Beinen dribbelt oder Pässe hinter dem Rücken spielt. Am Ende kommt Irvin, der jüngste Mann auf dem Feld, auf 36 Punkte, 20 Rebounds, 15 Assists und 10 Steals. Noch Jahrzehnte später wird Stapley sagen, dass das die beste Leistung war, die er je gesehen hat. Deshalb sucht er Johnson in der Kabine auf. Er beglückwünscht Irvin.
Hey, herzlichen Glückwunsch.
Dann sagt er,
wir müssen dir einen Namen geben. Wie wäre es mit Magic?
Irvin lacht.
Danke. Fein. Schreib, was du willst,
sagt er. Doch er nimmt Stapley nicht ernst. Als ob ihn je jemand Magic nennen würde. Wie er sich doch täuscht. Binnen weniger Wochen ist der Name Magic in ganz Michigan bekannt. Irvin ist jetzt eine lokale Berühmtheit. Vor ihm galten die Vikings als langweilige Losertruppe. Doch jetzt bleibt kein Sitz leer, egal an welcher Highschool sie auch spielen. Viele Schulen müssen bei der Polizei sogar um Zusatzpersonal bitten, um die Massenanstürme managen zu können. Alle wollen Magic sehen. Und er enttäuscht nicht. 20 Steals hier, 40 Punkte da, Zauberpass dort. Einmal, gegen Benton Harbor, verliert er vor 9000 Zuschauern einen Schuh und spielt rund 3 Minuten ohne. Er macht in dieser Zeit etwa 10 Punkte und das Publikum liebt es. So wächst Johnsons Ruf von Spiel zu Spiel. Er ist das Thema schlechthin in Sport Michigan. Magic, Magic, Magic. Und Magic ist so viel mehr als ein Name. So viel mehr als ein Kompliment. Magic ist eine Herausforderung, eine Erwartungshaltung und eine zweite Haut. Diesen Namen zu tragen und an ihm gemessen zu werden, definiert Johnsons Charakter neu. Seine Frau Cookie wird später sagen,
für mich wurde er zu zwei unterschiedlichen Menschen. Da war der Irwin, den ich kannte, und dann war da Magic. Wenn er mit mir zusammen war, war er Irwin. Aber sobald er aus dem Haus ging, wurde er Magic. Und ich mochte Magic nicht besonders.
Cookie und Johnson lernen sich am College kennen. Es ist eine komplizierte Liebesgeschichte. Sie werden über 10 Jahre brauchen, bis sie heiraten. Nicht wegen Irwin, dem Mann, in den sie sich verliebt hat, sondern wegen Magic, dem Mann, der sich später mit HIV infizieren wird. »26. März 1979. Die Basketballarena der University of Utah kocht. Über 15.000 Menschen sind gekommen zum Finale der College-Meisterschaft. Es spielt Michigan gegen Indiana State. Oder besser, Magic Johnson gegen Larry Bird. Sie gelten als beste College-Spieler, die die USA seit vielen Jahren gesehen haben.« Die gesamte Saison über hatten Fans und Medien von einem Duell auf der größten Bühne geträumt. Jetzt bekommen sie genau das. Und der Hype ist riesig. Rund 35 Millionen US-Amerikaner schauen sich das Spiel an. Nielsen ermittelt eine TV-Quote von 24,1. Es ist das bis heute höchste Rating, das je ein Basketballspiel erreicht hat. Es laufen schon die letzten Spielsekunden, als Johnson den Ball in der Hand hält und zu einem letzten magischen Moment ansetzt. Ohne hinzusehen, seitlich über den Kopf, schleudert er einen Pass über das halbe Spielfeld genau in die Arme von Teamkollege Gregory Kelzer, der den Ball spektakulär in den Korb stopft. Aus U's und A's werden erste Jubelrufe und als kurz darauf die Schlusssirene ertönt, wachsen sie an zu einem Sturm der Begeisterung. 75-64 für Michigan State. Johnson hat seinen ersten großen Titel gewonnen. Magics Triumph über Larry Bird ist der Auftakt einer legendären Rivalität, die sich über ein ganzes Jahrzehnt in der NBA fortsetzen wird. Johnson geht 1979 zu den LA Lakers, Bird zu den Boston Celtics. Von den nächsten 10 Meisterschaften gewinnt Bird 3 und Magic 5. Quasi im Alleingang machen Bird und Magic die NBA, die in den 70ern kaum Zuschauer hatte, wieder interessant. Auf dem Feld sind Magic und Bird erbitterte Kontrahenten. Daneben schätzen sie einander. Wer von beiden sportlich der Bessere ist, lässt sich kaum sagen. Doch schaut man über den Court hinaus, dann ist Magic ohne Zweifel der König der NBA und Bird nur der Kronprinz. Denn eines hat er ihm klar voraus: Charisma. Die Menschen lieben Magic. Sie lieben, wie er spielt, wie er lacht, wie er so ist. Auf und neben dem Court. Magic ist ein Showman. Lustig, mitreißend, faszinierend, ein toller Geschichtenerzähler, Tänzer und DJ. Seinem Charme sind Menschen aus allen Schichten und Gruppen erlegen. Magic ist everybody's darling. Dass er mit dieser Rolle umgehen kann, verdankt er auch, wie er später betont, seiner anfangs verhassten Zeit an der Everett High School. Johnson weiß, wie er sich unter weißen Menschen bewegen muss, wie er kommunizieren muss. Er kann zwischen den Welten wandern.
And here's the man of the hour, Magic Johnson. Magic, what do you have that makes you perform like this in these championship games?
Well, I don't know, just I love to win.
Der vermutlich erste, der das volle Potenzial dieser Popularität erkannt hat, war Dr. Jerry Buss. Ein exzentrischer Mann mit dichtem Schnauzer und welligem Haar. Mit $1,000 Startkapital ist er ins Immobiliengeschäft gestartet, Ende der 50er. 2 Jahrzehnte später gehört er zu den reichsten Unternehmern der Branche. 1979, im selben Jahr, in dem Johnson in die NBA kam, kaufte Buss die Los Angeles Lakers. $67,5 Millionen zahlte er für das Franchise, zu jener Zeit der größte Deal in der Geschichte des US-Sports. Viele hielten ihn für verrückt, schließlich lag die NBA damals am Boden und Buss hatte keinerlei Erfahrung im Sportbusiness. Doch er ist ein Visionär wie Magic und er versteht besser als irgendjemand sonst, was der Liga helfen würde. Entertainment. Buss will keine Tickets für ein Basketballspiel verkaufen. Was er verkaufen will, ist eine große Show. Deshalb installiert er Livebands und hochprofessionelle Tanzgruppen, investiert in Stadiontechnik und Infrastruktur. Er eröffnet sogar einen Nachtclub innerhalb der Arena, den Forum Club. Und das Zentrum, um das Buzz mit seinem Entertainment-Paket kreist, ist Magic. Mit niemandem zeigt sich der Franchise-Besitzer, der für Johnson zum Mentor wird, lieber als mit seinem Starspieler. Magic ist der Meister seiner Show, der Katalyst dieser Verschmelzung von Sport und Unterhaltung. Oscar-Preisträger, Musikstars, milliardenschwere Unternehmer, sie alle wollen Magic sehen und nach Abpfiff mit ihm feiern.
Wenn Beckenbauer in Deutschland die Lichtgestalt ist,
schreibt die Süddeutsche Zeitung damals,
dann ist Magic Johnson in Los Angeles die Sonne.
Im Forum Club ist er der Star unter den Stars. Und Magic genießt dieses Leben. Hemmungslos.
Es ist einfach eine große, große Party. Das ist alles. Einfach nur großer Spaß.
Johnson trinkt und raucht nicht. Dafür ist ihm der Sport zu heilig. Seine Droge ist Sex. Er schläft mit Dutzenden, Hunderten Frauen. Ungeschützt. Wer wie Gary Vitti Teil seiner Welt ist, kennt auch diesen Magic. Den unreifen, rücksichtslosen Draufgänger. Vitti ist der Fitnesstrainer der Lakers und er macht sich Sorgen. Um Magic, aber auch um dessen Teamkollegen. Immer wieder verteilt er Kondome in der Umkleide. Im Gegensatz zu den meisten Spielern versteht er, wie wichtig Safe Sex ist. Vor allem jetzt, da dieses neue Virus Los Angeles erreicht hat. Johnson gibt nicht viel auf Vittis Hinweise. Er ist jung, er ist fit und vor allem ist er Magic. Er fühlt sich unverwundbar. Seit über 10 Jahren dominiert er die NBA. 5 Meisterschaften und 3 MVP-Titel hat er gewonnen. Jetzt ist er 32 Jahre alt, ein Liga-Veteran und brennt darauf, sich an diesem Kid aus Chicago zu rächen, das ihn vergangene Saison in den Finals geschlagen hat. Michael Jordan. 25. Oktober 1992. Magic liegt im Bett seines Hotelzimmers in Salt Lake City, als das Telefon klingelt. Eigentlich sollte er gerade mit der Mannschaft trainieren, doch er hat sich eine kleine Auszeit genommen. Seit ein paar Tagen fühlt er sich eigenartig schlapp. Jetlag, vermutet er.
Hallo?
Er nimmt den Hörer ab. Es ist der Teamarzt Dr. Melman.
Ah, hi, Michael.
Erwin?
Sagt er.
Ich muss dich in meinem Office sehen. Noch heute.
Magic ist verwundert, doch er ahnt, worum es geht. Eine Lebensversicherung, die die Lakers für ihn hatten abschließen wollen. Der Versicherer hatte ihn untersucht und abgelehnt, offiziell aus medizinischen Gründen. Magic und die Lakers hatten daraufhin um eine genauere Erklärung gebeten. Und genau diese war nun bei Dr. Michael Melman eingetroffen. Johnson nimmt den nächsten Flug nach L.A. Dort angekommen, holt ihn Lon Rosen ab, sein Agent. Auf dem Weg zur Praxis rätseln sie, wie die Diagnose lauten könnte. Vielleicht ein leichtes Herzproblem? Oder ist der Blutdruck zu hoch wie bei seinem Vater? Allzu schlimm kann es jedenfalls nicht sein. Klar, die letzten Tage war da diese Schlappheit, doch an sich fühlt sich Johnson großartig. Er ist ein Athlet im besten Alter. Topfit, jeden Tag steht er auf dem Laufband, stemmt Gewichte. Alles ohne Probleme. Er ist eher neugierig als besorgt. Das ändert sich schlagartig, als er das Arztbüro betritt und in die sorgenvollen Augen von Dr. Melman blickt und auf den FedEx-Umschlag in seiner Hand. Melman bittet Johnson, sich zu setzen. Und dann kommt er auch schon zum Punkt.
Erwin, du bist HIV-positiv.
Das war Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. Der zweite Teil der Geschichte von Magic Johnson ist schon online. Ihr könnt also direkt weiterhören. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt uns gern unter changemakers@sportschau.de. Ihr findet die E-Mail-Adresse auch in den Shownotes. Am Ende der Staffel gehen wir in einer Sonderfolge auf eure Fragen ein. Die Hauptquellen, die für die Recherche dieses Podcasts verwendet wurden, findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle noch ein Hinweis zu den Szenen und Dialogen, die ihr hören konntet. Diese entsprechen in der Regel den direkten Beschreibungen von beteiligten Personen. Wenn sich keine detaillierte Schilderung oder Aufnahme finden ließ, wurden die Situationen so authentisch wie möglich für euch nachgestellt. Changemakers ist eine Produktion des WDR für die ARD Sportschau. Und jetzt viel Spaß bei Teil 2.